Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Zieht euch die Sonnenbrille auf und die Badehose an, denn es wird Sommer. Wie angedroht bedeutet das aber auch, dass wir nächste Woche nochmal Urlaub einschieben. Seid also gespannt, wenn wir euch nochmal mit aktuellen Reviews und Releases beglücken. Natürlich besprechen wir auch brandheiße News in Form von Fortsetzungen, Absetzungen und blauen Menschen. Bei den Trailern drehen wir erneut eine 90er-Jahre-Retro-Runde und folgen Florence Pugh auf ihrem Weg zur Wahrheit. Oder nicht? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Bam, so viel Energie, die wir hier nochmal raushauen. Es ist so ein Glühen, bevor wir in die Urlaubspause verstrahlen.
Die Ruhe vor dem Sturm.
Genau.
Dem Urlaubssturm.
Und wen anderes würde ich mir an meiner Seite wünschen, um dem Sturm da draußen zu trotzen? Als dir, lieber Ronny. Die Pause, wie unangenehm.
Da war sie wieder.
Nice.
Danke, Alex, für diese charmante Anmoderation. Wie immer.
Hallöchen.
Eigentlich auch ein bisschen komisch, oder? Mach dir groß einen auf Badehose und Sonnenbrille und dann kommen wir hier mit Sturm um die Ecke.
Perfect Storm.
Perfect Storm, ja.
Die hätten auch eine Badehose gebraucht.
Vielleicht auch mehr als das, ja. Aber wir sind wieder zurück, wie versprochen, jeden Donnerstag. Außer nächste Woche. Außer in KW 21, außer vom 7.6. bis 14.6. und außer Ende Juni, Anfang Juli.
Geht einfach davon aus, dass es keine neue Folge gibt und freut euch immer dann in der Woche, wenn es halt spontan eine gibt, ohne dass ihr damit gerechnet habt.
Das ist der weitaus bessere Ansatz, ja.
Sad. Trotzdem,
ja,
halten wir ja an dem immer noch neuen Konzept fest.
Du gehst hier direkt wieder in die Vollen.
Ich gehe absolut direkt in die Vollen hier. Wenn ich keine Smalltalk-Anekdote habe wie in der letzten Woche, die ein cooles Segway ist in eine thematisch relevante Überschrift, dann lasse ich es einfach komplett weg und sage Ruckzuck Review.
Wow. Papau. Ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Haben wir jetzt schon die 3-Minuten-Marke unterbrochen, dass wir schon in der ersten Rubrik sind?
Keine Ahnung.
Okay.
Wer soll denn starten diesmal? Ich habe beim letzten Mal hast du gedacht, na, Alex hat nur eine Sache mit, das wird ja easy. Boom, 20 Minuten später.
Tja, da hast du aber
und
auch
deswegen
ein dickes
ist Batman
Brett
mitgebracht. Der beste Film dieses Jahrtausends.
Wie viel hast du denn dabei? Das letzte Mal habe ich dich ja gelöffelt mit meinen Ruckzuck-Reviews.
Genau. Ich habe zwei Sachen dabei. Die eine Sache können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, weil du da möglicherweise schon mal auch deinen Senf ausgiebig dahin geschmiert hast.
Okay, hast du was nachgeholt, was ich
ja,
hier schon
ich habe halt noch ein bisschen Backlog nachgeholt, wurde mich ja direkt quasi mit Abscheu angeschaut hast, als ich mich geoutet habe, dass ich das noch nicht gesehen habe.
Das, das war nicht, vieles, Alex.
Das konnte ich
du
nicht sitzen
nicht
lassen,
einfacher.
Ich weiß. Ja, ich fühle mich so dreckig. Ja, und eine Sache, siehst du nicht kommen.
Okay, okay. Apropos Backlog, ich habe auch zwei Sachen dabei, die eher Backlog-lastig sind. Eins ist quasi noch so ein Nachzügling und das andere ist, warte, ich revidiere den.
Ist egal, jetzt sag an.
Soll ich direkt losschießen?
Oh, ja, unbedingt.
Und zwar habe ich ja hier, wir sind ja bekannt, ne, dass wir immer Cognac schwenken mit unseren Zigarren am Lagerfeuer, am Kaminfeuer sitzen, meine ich natürlich. Und zwar habe ich heute mitgebracht.
Akkurat,
ein neuer Filmbeitrag von Michael Bay namens Ambulance.
Hast schon gesehen, okay, nice.
Ja, was heißt denn schon, der kam vor fast 2 Monaten in die Kinos. Nee, Ende März. Aber hier und da war er noch zu sehen. Und ich hatte das letzte Mal schon keine großen Perlen dabei. Also dachte ich, komm, mach ich einfach weiter damit. Hat er nicht gesagt. Aber ja, neuester Michael Bay-Film. Du hast ihn dementsprechend noch nicht gesehen.
Ich habe noch nicht gesehen, ich habe aber den Trailer gesehen und habe damit den Film gesehen.
Das ist ja mal also wieder weiter aufs Fenster gelehnt, der Alex hier, der hat's drauf. Also ich reiß das Brett mal hier kurz ab. Wie gesagt, neuester Michael Bay-Film, Jake Gyllenhaal spielt mit, Yahya Abdul-Mateen II., den man jetzt zuletzt bei Matrix Resurrections gesehen hat.
Ja, und Aquaman.
Stimmt, Aquaman auch. Isaac Gonzalez noch dabei. Uns wahrscheinlich eher groß hängen geblieben in Baby Driver und diversen anderen
Sachen. Nee, nicht hängen geblieben, aber ja.
Gut.
Ich hab dir nochmal, erinnere dich an die Performance bei, was war das? Godzilla vs. Kong.
Stimmt, da war sie auch dabei.
Der kommt sie nicht gut weg.
Stimmt, siehst du, das habe ich schon komplett gelöscht.
Das war so schlecht.
Ah ja, okay. Apropos so schlecht. Nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich reiß mir jedes Mal ja mein Fundament selbst weg. Komm, ich fasse kurz zusammen, um was es geht. Wenn ihr noch nicht den Trailer gesehen habt, es geht um Will Sharp, einen Ex-Soldaten, der unbedingt dringend Geld braucht, um natürlich die überaus notwendige Operation seiner Frau bezahlen zu können, die nebenbei auch noch ein kleines Baby zu Hause hat. Wer kennt es nicht, ne?
Typisches Krankenversicherung for the win.
Typisches Szenario. Hilfe wird ihm aber offensichtlich verwehrt, also sucht er die Hilfe bei seinem Bruder Danny. Sie haben so ein schwieriges Verhältnis, aber Danny verwickelt Will umgehend und augenblicklich in einen geplanten, von Danny geplanten Bankraub, und auf der Flucht erbeuten sie einen Krankenwagen als Fluchtfahrzeug, in dem sich die Sanitäterin Cam und ein durch Will schwer verletzter Polizist befindet. And that's it. Die perfekte Basis für eine Hetzjagd
so
mitten durch L.A.
Nice.
So.
Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Erwartungshaltung sollte eigentlich mittlerweile klar sein bei einem Michael Bay-Film. Also was ich mir da jetzt erhoffe, ist nicht ein Shakespeare-eskes Drama storymäßig, aber ich würde mir zumindest wünschen, dass die Action schön hausgemacht ist, Cinematografie mindestens mal mit einem Lensflare daherkommt.
Da kann ich direkt einsteigen. Aha. Denn ich bin schon mit der Erwartung rangegangen, die du gerade so formuliert hast. Und dann beim Gucken des Films, so die ersten Minuten, habe ich gemerkt, ich bin da immer noch nicht dran gewöhnt. Und zwar an die beige Kameraführung. Also für mich war es eine Achterbahnfahrt mit der Frage, wie weit kann er gehen? Es dreht sich und schleudert sich, und ich dachte so, komm, ich habe mich schon drauf eingeschossen, aber meine Freundin saß neben mir, boah, ich muss jetzt aufstehen, ich kann nicht mehr liegen, sonst wird mir schlecht, wenn ich das hier von der Seite angucke.
Echt? Okay, krass. Ja,
vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber hey, es passt zu seinem Stil. Man muss aber sagen, leider, wie bei anderen Sachen vielleicht von ihm auch, viele gute Fahrten, viele gute Einstellungen, und es gab auch ein sehr interessantes Featurette auf YouTube zu dem krassen Drohnenpiloten, den sie engagiert haben für Ambulance. Aber was für ein heftiges Schnittgewitter wie in diesem Film. Ohne Drohnenfahrt, schon wieder weggeschnitten. Und dann ich habe es gerade noch gesehen, diese eine Einstellung, und du wirst da wird durchgeballert.
Das ist auch ein bisschen schade. Oftmals hast du ja diese schnellen Cuts, um Dinge zu kaschieren. Ne? Gerade bei Actionsequenzen zum Beispiel hast du das ja sehr, sehr häufig. Ne? Ich denke da immer so an Taken mit Liam Neeson. Der war auch nicht jünger der Beste.
Über den Zaun. 31 Einstellungen.
Genau. Und 12 Texas-Switches auf irgendwelche Kamera Stunt-Leute mittendrin. Nee, keine Ahnung. Aber weißt ja, was ich meine. Ne? Und es gibt halt manchmal halt auch so Filme, wo es so unnötig ist. Ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das Pacing hochhalten soll.
Wahrscheinlich schon, weil du siehst, wie viel Energie und Kinetik in diesen Kamerabewegungen steckt, und du weißt ja schon, wenn es ein Bay-Film ist, dann kracht's auch ja inhaltlich schon auf dieser Ebene.
Jawohl.
Ne?
Jawohl.
Und das, was dann sich natürlich daraus ergibt, ist ein großer Bombast, aber durch diese hohe, extrem hohe Schnittfrequenz, mir teilweise zu hoch, ist es echt wirr, und teilweise können sich dadurch manche Kamerafahrten auch in ihrer Wucht, also rein visuell, von der Fahrt an sich oder von der Bewegung an sich gar nicht so richtig entfalten. Das fand ich dann so oft schade.
Und ich hatte aber gelesen, zumindest der Gyllenhaal Jake soll wohl eine Rolle haben. Er wurde ja im Trailer schon angeteasert eigentlich, wo er schön frei drehen kann.
Das stimmt. Das ist so, wenn man den vorletzten Spider-Man gesehen hat, wo er Mysterio gespielt hat, quasi so und einfach noch eine Ecke fanatischer.
Das übrigens auch gut gemacht hat, muss man ja sagen.
Ja, also er dreht hier schon gut am Rad, kann man schon sagen.
Cool.
Genau. Kurze Story noch, es basiert ja quasi auf einem Vorbild aus Dänemark.
Jawohl.
Da gab es ja mein Original.
Also again.
Ich kann euch schon mal abholen. Also die Filme haben nichts gemeinsam, außer vielleicht diesen Krankenwagen, der ab und zu das Bild rollt. Weil wer da zumindest mal den Trailer gesehen hat von diesem dänischen Original, das war halt eine dänische Actionkomödie. Und Ambulance ist halt, Michael Bay at its best. Storytechnisch, wie gesagt, du hast irgendwie zwei zerstrittene Brüder, jedoch verwickelt der eine den anderen super random in einem Bankraub, so zwischen, hey, trink doch ein Espresso mit mir und hast du vielleicht einen Job, und die Bankraubbande, absolute Klischee-Abziehbilder, alle recht hohl in der Birne und auch der komplette Vorgang, den sie da abfackeln, ist weit, weit entfernt von gut geplant, obwohl er anscheinend so ein Masterbrain sein soll, der Jake Gyllenhaal. Und es folgen weitere Logiklöcher im Verlauf der Handlung und auch Entwicklungen, die man besser halt nicht hinterfragt. Und da komme ich eigentlich schon zu meinem Fazit, vor allem nach Six Underground, ja, auf Netflix. Wieder stärkerer Fokus auf handfeste Action, also keine internationale Schnitzeljagd.
Hier geht's. Hallo, Riesenmagnet?
Ja, Technik-Gadgets und abgefahrenes Sci-Fi, du Schubidu. Also hier gibt's ganz klar wieder fliegende Autos und Adrenalin aus allen Poren. Und tatsächlich habe ich auch ab und zu so Vibes der goldenen 90er Jahre.
Ich wollte dich gerade fragen, es klingt so ein bisschen nach 90er Jahre
Nostalgie. Schon. Auch wie's,
damit kriegst du mich jetzt aber wieder.
Wie es anfängt, auch ein bisschen auch vom Soundtrack am Anfang, obwohl er dann sofort den harten Cut macht und das eigentlich tatsächlich fast schon wieder unnötig war, so diese Intro-Sequenz, dieser Flashback. Aber manchmal ist mir der Humor zu flapsig in Kombination mit dem sehr ernsten Polizisten-Plot, der da halb verblutend im Krankenwagen liegt.
Ja.
Und insgesamt muss ich aber zugeben, dass der Film an sich mir Spaß gemacht hat. Der Ton wird nicht immer getroffen, also auch hier diverse Gleichgewichtsprobleme. Aber auch hier, lieber Alex, 2 Stunden, 20 Minuten.
Das ist doch gar nicht.
Für mich tendenziell zu lang, vor allem weil es zum Schluss noch so einen zusätzlichen Gangster-Subplot gibt. Der war für mich unnötig. Aber für Actionfans, also sprichwörtlich ein Feuerwerk und alle anderen, müssen sich einfach darauf einstellen und gegebenenfalls den Kopf ausschalten. Und ja, that's it.
Naja, ist ja typisch bei Michael Bay eigentlich, ne? Also das meinte ich halt, man muss die Erwartungshaltung halt einfach
mitbringen. Darf man halt keine falschen Erwartungen haben. IMDb 6,2, Rotten Tomatoes 69 und bei den Zuschauern aber 88%. Also die sind da gut dabei. Ich gehe nicht ganz so hoch. Ich sage, ich gebe ihm 3 Sterne. Weil gute Unterhaltung, aber dieses Schnittgewitter und die Story-Logiklöcher dann doch, die waren mir einfach ein bisschen zu oll. Und 3,5 finde ich tendenziell, ich bleib mal bei 3.
Okay, sehr, sehr spannend.
Bitte Alex, ich gebe die Fackel weiter.
Ich habe mitgebracht einen Ronny 2021 Top 10 Film.
Warte, ich muss schnell was trinken, damit ich es ausspucken kann.
Finally nachgeholt, Netflix, Don't Look Up. Jawohl. Ja, ich weiß, ich bin der Letzte zur Party, aber ich muss es halt irgendwie noch nachholen. So, jetzt habe ich es nachgeholt. Jetzt kann ich mitreden.
Ja, okay. Ich höre noch nicht so viel Freude aus deiner Stimme.
Doch, eigentlich schon. Es ist halt, also erstmal vorweg, ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, hätte es vielleicht sogar auch in meine Top Ten geschafft, perspektivisch, aber ich hatte ihn zum Zeitpunkt nicht gesehen. So ist es jetzt halt.
Na, dann schieße er mal los.
Das Cast ist mega. Das können wir schon mal festhalten. Das haben wir ja auch im Trailer schon den Leuten bescheinigt und es bleibt auch dabei. Der Plot ist so absurd, dass du eigentlich darüber schmunzeln können müsstest.
Ja.
Und ist gleichzeitig dabei aber leider so unangenehm nah an den letzten Jahren unserer Realität dran, dass es halt fast schon für mich too close war. So dieses, es ist zu nah dran, es ist einfach, es tut einfach nur weh, es ist einfach nur unangenehm, weil ja, wahrscheinlich ist es halt so oder so ähnlich, ne? Gerade so mit Blick da ins Weiße Haus und wie überzogen die da dargestellt werden. Hätte man gesagt vor 10 Jahren. Und heute musst du dich fragen, ist es halt leider irgendwie, ist es vielleicht wirklich fast genau so? Und ich meine, das ist ja genau diesen Spiegel, den er vorhalten möchte, ne? So ein bisschen.
Ja.
Und die Tatsache, dass du halt nicht sagst, völlig absurd, das ist ja fast auf nackte Kanone-Niveau, sondern sagst, fuck, das ist halt so, sieht's halt aus. Das macht es halt für mich macht es für mich zu einem sehr wichtigen Film, aber halt so auch zu einem sehr unangenehmen Film zu gucken. So, ich glaube nicht, dass ich das einfach in nächster Zeit nochmal kann. Was mich insgesamt sehr beruhigt hatte, es gab da diesen einen kurzen Trailer, wo wir gesagt haben, wenn das vom Pacing, vom Schnitt, weil wir gerade ja auch den Oval Office
zum Beispiel.
Wenn der ganze Film so ist, dann bringt mich das quasi zu irgendwie mindestens mal Herzrhythmusstörung.
War auch ein bisschen Michael Bay-esk.
Ja, ist ja aber gar nicht so der Film.
Nee.
Der ist ja, ich sag mal, sogar fast klassisch geschnitten. Ja, auch im Vergleich zu seinen letzten Streifen so. Eher konservativ gehalten, ne? Keine Stillframe und irgendwelche coolen Overlays-Zeug, sowas. Dieses,
Der Abspann zur Mitte des Films.
Genau, dieses Adam McKay-eske, was man so gewohnt war die letzten Jahre, ist hier eher reduziert am Machen. Plot, weiß ich nicht, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal drüber reden, ne? Mhm. Asteroid rast auf die Erde zu, wie geht die Welt damit um letzten Endes, ne? Und da eigentlich habe ich alles gesagt. Ich finde, er ist wichtig, er verdaddelt sich manchmal so ein bisschen, verliert so ein bisschen den Fokus, will dann da so hier auch mit diesem Ariana Grande, wir versuchen jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, die jüngere Generation, die den Film vielleicht sehen, abzuholen, weiß ich nicht, und macht es dann halt sehr, sehr groß, irgendwie viele Subplots, um es dann halt wieder zum Ende hin ganz, ganz klein zu machen, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee ist oder die Message, die sie rüberbringen wollen.
Ja, gute Notiz, ja.
Und ja, ich bleib dabei, gefühlt Leonardo DiCaprio wird besser einfach mit jedem Film. Ist unangenehm. Er hat, glaube ich, irgendwie die Decke immer noch nicht erreicht. Ich finde, er ist überragend. Kriegt dann natürlich auch hier eine schöne Rolle zugespielt. Und ich muss fragen, tatsächlich, das war sicherlich gewollt, aber ist dir, der wird schon während des Films schlanker, ne?
Oh, gefühlt. Ich habe mal zum Release geguckt, das ist jetzt auch schon wieder.
Das war schon krass. Ich meine, sie fangen ja an, ihn dann so umzustylen ein bisschen, ne, wenn er The Face wird, quasi sozusagen. Und ich habe das Gefühl, er hat dann da tatsächlich auch abgenommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die Pfunde am Anfang alle echt waren. Ich fand das wollte ich eigentlich nochmal nachrecherchieren, habe ich leider vergessen.
Sad.
Wie auch immer, ein hervorragender Film. Ich gebe ihm erstmal nur 4 Sterne, weil eben einige Sachen für mich vom Pacing nicht so ganz hingehauen haben, wo ich das Gefühl hatte, er verliert sich nämlich ein bisschen. Mhm. Beziehungsweise, und das ist der letzte Punkt hier, verschwendet ein bisschen Zeit. 2 Stunden 18 Minuten. Der Spaß hat auch Überlänge. Hätte das gebraucht? Vermutlich nicht, um diese Story oder die Message rüberzubringen, die er rüberbringen möchte. Und dann halt ein völlig abstruser Aftercredit.
Auch Geschmackssache, wo ich schon gehört habe, dass ein, zwei Leute dann da sich endgültig verloren gefühlt haben.
Absolut, auch Geschmackssache. Muss man ja auch nicht bis zum Ende des Abspanns gucken. Und ich bleibe auch nach The Outfit dabei. Mark Rylance Oscar für irgendwas, wegen mir sein Lebenswerk, weil auch hier wieder eine abgefahrene Rolle, richtig guter Schauspieler, genau. Wie auch immer, um das zusammenzufassen, insgesamt eine runde Sache, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine der besten Netflix-Produktionen, die wir die letzten Jahre mindestens hatten oder überhaupt hatten, und ich gebe ihm auf jeden Fall 4 von 5, ganz sicher.
Cool.
Also mehr als bocksolide, und weil du ja immer so gerne auch das IMDb-Rating zum Beispiel erwähnst, das sitzt gerade bei 7,2, da bin ich jetzt mit meinen umgerechnet dann 8 von 10 gar nicht so weit weg. Und 7,2 bescheinigen wir den Film immer, sind sie schon jenseits von nur noch bocksolide, sondern schon bei richtig gut angekommen.
Ich bin auch ein bisschen verwundert trotzdem bei Don't Look Up. Also 7,2 klingt jetzt immer noch nach über 4-5 Monaten des Releases bocksolide. Bei Rotten Tomatoes habe ich gerade mal geguckt, 55% Review Score. Also wirklich halt 50-50 nahezu, aber 78 Audience Score. Dabei habe ich auch gerade in unserer Social Media Bubble war ganz viel, die haben ihn wirklich gehasst. Oder ganz viele, die meinen, ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also es scheint halt wirklich so auf einer gewissen Ebene, scheint so ein bisschen die Leute zu spalten, dieser Film.
Ja.
Ich habe auch ganz viel gelesen, zu plakativ, das mit dieser, mit dieser Satire.
Ist die Satire zu plakativ oder ist sie tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so absurd, sondern halt das ist, was ich mir dachte, was ich ja schon versucht habe rüberzubringen, sondern halt unangenehm nah dran?
Ich fand das gar nicht so als Streitthema, weil für mich war das von vornherein klar, dass es eine absolute Satire ist. Die Story, wie sie so aufgezogen wird, ist für mich, seit ich es damals auch in meinem Fazit, Top 10, Fazit beschrieben. Es ist halt so absurd, wie du schon gesagt hast, dass es eigentlich so eine reine Groteske ist, was da gezeigt wird und wie es läuft. Und der eigentliche Humor findet so teilweise so zwischen den Zeilen statt, weil ich habe auch ein, zwei Leute gehört, ja, ich musste nie lachen und ja, Leonardo DiCaprio ist ganz gut, aber wo Jennifer Lawrence zum dritten Mal nicht darüber fertig wird, dass die Snacks
kostenlos Geld verlangt hat, da muss ich jedes Mal, dieses Argument wollte ich gerade bringen. Dieser Running Gag über die gesamte Laufzeit ist überragend lustig.
Und da waren so viele andere Meta-Humor-Sachen und coole Sachen noch drin versteckt. Und sowieso der finale Ausraster von DiCaprio war einfach göttlich, was er da runtergerissen hat, schauspielerisch, wie du es schon gesagt hast. Fand es richtig gutes Ding. Kein Meisterwerk, dafür hat noch ein bisschen was gefehlt oder dafür war es teilweise auch zu lang, aber ja, fand ich richtig gut.
Jetzt kannst du erstmal sich wieder sacken lassen. Ich habe es jetzt gesehen.
Ja.
Alles wird gut, Wusa.
Applaus.
Genau, und du kannst ja mal weitermachen. Ich hatte jetzt rausgehört, das ist ein zweites Backlog-Item, das du
mitgebracht hast. Ja, ein zweites Backlog-Item. Wahrscheinlich, vielleicht auch von dir, mein lieber Alex. Auf jeden Fall hatten wir das an der einen oder anderen Stelle schon mal eingestreut, dass wir das vielleicht mal nachholen sollten. Und zwar Euphoria, eine Serie, Alex.
Ja.
Staffel 1.
Eins hast du nachgeholt, weil die 2 lief.
Die läuft auch bei Sky, also die lief auch schon bei HBO. Ich weiß gar nicht, ist es gerade zeitgleich? War das jetzt gerade zeitgleich? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es die 2 jetzt auch schon auf Sky. Basiert, wusste ich vorher auch gar nicht, auf einer israelischen Serie. Hat sie aber, glaube ich, ein gutes Stück abgewandelt und ist die meistgesehene HBO-Serie nach Game of Thrones. Alex schüttelt hier parallel mit dem Kopf. Ihr könnt es vielleicht, oder ihr seht es ganz
schüttel nicht, ich nicke. Nicht,
oder du nickst.
Ich stimme zu, sozusagen. Ja, Zustimmung.
Wusstest du schon, diese Infos?
Ja, die letzte, dass Euphoria unfassbar erfolgreich ist.
Ah ja, okay, gut. Das schwung ja schon immer mit. Geschrieben und ausnahmslos Regie geführt von Sam Levinson. Der hat mit Zendaya zum Beispiel auch ja letztes Jahr Malcolm and Marie auf Netflix herausgebracht. Und er hat das Skript geschrieben zu Deepwater bei Amazon Prime mit der Ben Affleck und der Anna.
Mit dem, der ist Deepwater. Ah, ja, okay.
Anna, der Aramas. Nicht das hier mit dem Dingens, mit dem Warburg, mit der Bohrinsel.
Ja.
Wer spielt mit? Zendaya spielt mit. Die spielt hier die Rue. Hunter Schäfer spielt mit. Kannte man vorher eher nicht, war vorher eher modelmäßig unterwegs. Maud Apatow spielt mit.
Mhm.
Und
die
Jacob.
Bei The Bubble.
Bei The Bubble, war es die Maud?
Ja.
Es war doch die andere Tochter bei der Bubble.
Ah, ich komme durcheinander.
Ja, so viele Apatows. Es ist, man muss gut aufpassen. Und noch erwähnenswert, Jacob Elordi, Kissing Booth, ne, Alex? Der klingelt garantiert bei dir. Spielt hier auch eine relativ ähnliche Rolle. Es ist so die größten Nummern im Cast, die Hauptprotagonisten, möchte ich mal meinen. Kurze Story, also Rue, also Zendaya, ist bereits als junge Schülerin, kommt sie mit Medikamenten in Kontakt. Und das führt relativ schnell, es wird zumindest so ein bisschen Flashback-mäßig kurz angerissen, führt relativ schnell zur Drogenabhängigkeit und nach einer Therapie versucht sie dann in Staffel 1 clean durch ihren Schulalltag zu kommen. Aber wilde Partyabende und eine neue Person in der Stadt verdrehen ihr immer wieder und relativ schnell den Kopf. So, und mehr gibt es eigentlich fast schon gar nichts zu sagen zum Inhalt.
Und ist das noch was für unsere Generation? Oder sind wir raus? Sehr ehrlich mit mir. Bin ich alt?
Meine Kritik würde so anfangen mit, also wenn so das aktuelle Teenager-Leben aussieht, dann sind wir alle verloren, Alex. Dann sind wir einfach alle verloren.
Also haben Sie denn guten Sex? Das ist doch die wichtige Frage hier.
Also ich weiß nicht, soll ich mich so weit outen? Ich habe mich da nirgendwo wiedergefunden in den Figuren. Also es geht, ja. Wenn man es rausgehört hat, vielleicht schon bei Euphoria, es geht um Sex, Gewalt, Drogen, unter Jugendlichen. Es geht aber auch um Fetisch, Geschlechteridentitäten, unterdrückte Homosexualität bei den Erwachsenen, Eltern unter anderem und. Also storytechnisch ist es ein hochexplosives Fass, was da drin steckt.
Klingt
aber
so, ja.
Für mich wirkt es oft doch schon stark konstruiert. Also zum Ersten hast du natürlich gerade Jacob Elordi, wer ihn von Kissing Booth kennt. Alle sehen schon mal ein Stück weit erwachsener aus. Ja, also
ja.
Da habe ich mich schon nicht drin gefunden, wenn ich jetzt zurückblicke. Aber der Fokus liegt auf einer Clique, so um den groben Cast, den ich gerade aufgezählt habe. Jedes Mitglied davon hat so seine eigenen Leichen im Keller. Das ist schon viel Potenzial für so Storytelling, aber diese ganzen individuellen Probleme werden dann auch untereinander zwischen den Charakteren vermischt. Und das ist so, okay, das ist schon um drei Ecken und so. Und dennoch muss ich zugeben, stellt sich dann immer so ein kleiner Suchtfaktor ein, gerade wenn die Folgen vorbei sind. Sie deuten teilweise so kleine Cliffhanger an. Also man ist schon daran interessiert, wie so diese Geschichten dann letzten Endes ausspielen. Und hinzu kommt, das hat man auch schon oft gehört, oder gibt es viele Featurettes auch bei HBO oder bei YouTube, eine geile audiovisuelle Präsentation. Es wird viel mit Musik gemacht, so, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so Neo-Gospel, kirchliche Chorgesänge gemischt mit Modern Hip-Hop und vor allem Kameralicht technisch, also ziehen sie halt echt vom Leder. Ob es die Kamerasettings sind, optische Tricks, Montagetechniken, es gibt so, was sie immer wieder gern machen, selbst in großen Sets, in einer Mall oder in der Schule, plötzlich geht das komplette Licht aus und nur noch ein Charakter in so riesigen Räumen ist erkennbar und steht plötzlich im Schwarz. Das machen sie ganz gern, also da stecken sie echt viel Arbeit rein und das ist schon ziemlich cool. Kritik gab es oft, oder habe ich schon vorher gehört bei Euphoria, wegen der expliziten Darstellung eben von Drogenkonsum, Sex und Gewalt, vor allem im jugendlichen Kontext. Und ja, wird auch recht harsch gezeigt. Also auch das ein oder andere Geschlechtsteil poppt gerne mal auf.
Nein.
Ja.
Poppt gerne mal auf, sagte
ja.
er.
Ja. Also auch das ist Geschmackssache.
Deswegen fast so erfolgreich wie Game of Thrones.
Ja, aber hier muss ich auch noch mal meine Freundin zur Seite ziehen. Die meinte so, ja, insgesamt ist es schon viel und recht schwerer Stoff für sie. Also sie könnte das jetzt nicht bingen. Also eine Folge pro Abend geht schon, aber jetzt so Marathon ist da nicht drin.
Also zieht die auch ein bisschen runter quasi.
Ja, teilweise auch schon.
Okay.
Ja, und zum Fazit kann ich nur sagen, also ist ein Porträt schon über die aktuelle Jugendkultur, aber so komplett abseits von Sonne, Strand und heile Welt, ne? Hashtag Kissing Booth, um mal da zu bleiben in der Sparte. breites Spektrum, auch mit wichtigen Themen unserer Zeit, wie gesagt, Geschlechteridentitäten, Mobbing, Gewalt, Umgang und die Rolle von Social Media, ähnlich wie bei Eighth Grade, hat nur noch wesentlich audiovisueller, wesentlich abgefahrener. Das alles stark und stylisch eingefangen, jedoch mir oft ein bisschen zu dick, also oft auch mal so dieser Style over Substance, dieses Gefühl, gerade über diese 8 Folgen, die es hat. Viele Charaktere, wo zwar auch die Hintergründe nach und nach beleuchtet werden, aber Rue als Hauptcharakter, also die Rolle von Zendaya, muss dadurch oft zurücktreten. Das war ein bisschen komisch, weil ich nicht wusste, wo geht die Reise jetzt wirklich hin, mit welchem Charakter. Viele offene Enden und auch ein offenes Staffelende. Und da dachte ich schon so, ich glaube, der Stoff ist nur begrenzt erzählbar. Und deshalb bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, kleiner Suchtfaktor, immer so Cliffhanger. Ich bin gespannt, hat Spaß gemacht. Und es gibt 2 Zusatzfolgen nach Staffel 1 und natürlich dann die 8 Folgen von Staffel 2. IMDb sagt 8,4 für die Serie. Nice. Und Rotten Tomatoes für die erste Staffel 80%, Kritiker 85% Zuschauer-Score. Und jetzt muss ich mich gerade entscheiden. Ich glaube, ich habe mir noch gar keine Sternewertung ausgedacht, aber ich würde schon, ich glaube, ich gebe schon noch 4 Sterne für Staffel 1.
Das klingt schon ziemlich gut.
Ja.
Interessant.
Genau.
Obwohl du dich nicht wiedergefunden hast.
In den Charakteren, aber wie es gemacht ist und eben wie es erzählt ist, war schon, ich will jetzt schon gerne noch wissen, wie es weitergeht. Und dann wie so, irgendwie.
Dann hast du ja eine 2. Staffel noch in der Pipeline dann.
Ja, stimmt. Da bin ich mal gespannt, was sie da noch draus machen. Und ich glaube, eine 3. ist ja auch schon angekündigt, beziehungsweise wurde irgendwo gelistet.
Macht Sinn.
Bin interessant, wie sie das noch ausbreiten, den Stoff. Aber ja, also ist eine Empfehlung.
Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt von dir kommt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hatte es schon lange auf der Liste und ich dachte, jetzt hier, da ist cool. Es verfügbar und jetzt zugreifen und dann haben wir es einmal gesehen und ich kann sagen, hopp oder top. Und nice. Eher top. So, jetzt hast du noch eins, glaube ich, in der Schublade.
Genau, noch ein Ticken älter tatsächlich. 2020 und ich kann auch kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin über einen Artikel gestoßen, der war so sinngemäß die 10 besten Kampfchoreos der letzten paar Jahre. Halt, also, ne? Und dann 10 Filme. Und ich wollte einfach nur mal, da ich ja gerne auch den einen oder anderen Kung-Fu-Film tatsächlich schaue und auf diesem Martial-Arts-Kram stehe, Hashtag The Raid, ne? Dachte ich mir, gut, guckst dir mal die Top 10 an und schaust mal, ob du noch deinen Horizont erweitern kannst, musst, wie auch immer. Und da war einer dabei, der las sich vom Plot, sehr, sehr spannend, The Paper Tigers, die Papiertiger. Und kriegt man überall mittlerweile für, weiß ich nicht, 5 Euro zum Kaufen online, also digital only quasi, ne, VOD-Kram.
Mhm.
Auf allen Plattformen, Prime 3 Euro oder so. Und es geht im Prinzip darum, es beginnt auch schön Retro, 90er Jahre, Videokassetten, also so Camcorder-Tapes, die so ein bisschen die Origin-Story erzählen von einem chinesischen Großmeister.
Okay.
Der sich 3 Schüler gesucht hat, die quasi seine Kampfkunst fortführen sollen. Einer von denen ist besonders herausragend gut. Der soll dann quasi diese ganze Schule quasi der Kampfkunst von diesem Großmeister fortführen, wenn der irgendwann mal nicht mehr ist. Und wir beginnen eigentlich wirklich in so den ganz, ganz jungen Jahren in dieser Montage, also so 10, 11, 12. Und wir sehen die dann im jugendlichen Alter, wir sehen sie dann im jungen Erwachsenenalter, wo es dann auch darum geht, kann man daraus mehr machen? Geht man ins Ausland, sucht damit Erfolg? Und dann machen wir einen harten Cut und dann sehen wir auf einmal da so einen, weiß ich nicht, Familienpapa, der ja zu spät ist, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Wir erkennen schon, er ist geschieden auf jeden Fall, hat offensichtlich nicht das permanente Sorgerecht, ist auf jeden Fall zu spät, hat kein Geschenk dabei eigentlich. Und das, dann kriegen wir raus, das ist der große Nachkömmling gewesen, also der mit dem größten Potenzial. Wir haben einen krassen Sprung gemacht, 20 Jahre oder so, wissen nicht, was dazwischen passiert ist, aber offensichtlich ist er kein krasser Kung-Fu-Großmeister. Und darum geht's eigentlich. Was passiert? Der Großmeister stirbt. Wir sehen, dass er umgebracht wird. Ja. So, und was wir nicht wissen ist, wie ist die Dynamik zwischen diesen drei Schülern, die Jahre dazwischen gewesen? Nicht gut, kann ich schon mal voraussagen. Das heißt, die haben da Gepäck, das sie mitbringen. Und die müssen sich aber eigentlich so ein bisschen zusammenraufen, um rauszukriegen, warum ist er denn jetzt gestorben? Unter welchen Umständen? Es ist eine ganz klare Action-Komödie.
What?
Ja, also es ist
ich wollte gerade fragen, ist es Drama? Geht es jetzt in das Detektiv-Genre?
Nee, überhaupt nicht.
Es ist schon Action-Komödie.
Ja, es hat halt so diese 90er-Jahre-Vibes. Also okay. es ist alles deutlich überzogen. Der Humor zündet nicht immer für meinen Geschmack. Ist manchmal auch ein bisschen zu flach. Aber um nochmal zurückzukommen auf die, der initiale Kicker war in dem Artikel in den Top 10 der coolsten Kampfchoreos, ne? Und ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Kampf kommt, der das rechtfertigt. Und der kommt halt auch bis zum großen Finale nicht. Das halt relativ unspektakulär ist. Die Choreos sind hier und da ganz gut. Und ich finde diesen Ansatz cool, mal zu sehen, die sind halt nicht mehr super fit, ne? Die lassen sich dann da auf irgendwelche Kämpfe ein und kriegen halt richtig, richtig hart auf die Fresse, ne? Weil die sind halt raus, die Jungs. Seit 20 Jahren quasi kein Kung-Fu mehr gemacht, keine Körperspannung, nichts mehr da. Wir müssen damit halt klarkommen, so, ne? Dieses, wie vereinbarst du denn diese Disziplin, die du vielleicht früher hattest mit deinem Leben jetzt? Oder wo ist das geblieben? War das nicht eine komplette Lebenseinstellung eigentlich, ne? Wann ist die verloren gegangen und warum? Ja, okay. Was ist dir wichtig? Und das heißt, da sind auch so ein paar ja, lebensweisheitsmäßig Fragen dabei, die der Film stellt und versucht auch ein bisschen zu beantworten. Am Ende geht es aber halt darum, diesen Mord aufzudecken und dass die drei im Prinzip wieder als Team zueinander finden. Das wird auch auf mehr oder minder charmante Art und Weise durchaus gemacht, aber die Action rechtfertigt den Plot eigentlich fast nicht und der Plot ist auch nicht so final clever, wie er eigentlich glaubt zu sein. Also die Katze ist dann relativ schnell aus dem Sack. Wir wissen dann relativ schnell, was Phase ist und dann gibt's halt noch eine Auflösung. Jetzt muss man ihm noch zugute halten, das hatten wir jetzt nun öfter. Er geht nur eine Stunde 48. Wenn du den Abspann skippst, ja, bist du noch eine Stunde 40 raus. Ne? Ja, aber
knapp.
Die Leute sind sympathisch gecastet. Die tragen das auch so ein bisschen. Ich glaube, bei anderen hätte es vielleicht nicht so gezündet. Sind auch eher unbekanntere Gesichter. Das hilft auch ein bisschen, finde ich. Aber insgesamt fehlen ihm so ein bisschen die Zähne. Was die Konsequenzen der Comedy betrifft, was die Konsequenzen der Action betrifft, was im Prinzip dann auch die Konsequenz oder die letzte Konsequenz in der Handlung selber betrifft. Das macht ihn durchaus kurzweilig. Vielleicht, wenn du es mit deinen Kung-Fu-Kumpels zusammenschaust, dann kann man da vielleicht auch drüber lachen. Und wenn du da so eine nostalgische Ader hast, was so diese Jackie Chan-Filme der 90er Jahre betrifft, dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Allen anderen würde ich sagen, es gibt es vielleicht, gibt es bessere Vertreter. Von daher habe ich ihm 3 von 5 nur gegeben. Kann auf jeden Fall sagen, diesen Eintrag in die Top 10 der besten Kampfchoreos der letzten paar Jahre hat er nicht verdient aus meiner Sicht. Im IMDb steht er bei einer 6,3, aber es ist ganz klar so eine Low-Budget-Indie-Perle so ein bisschen. Ne? Hat man selten was von gehört. Guckt euch den Trailer an, wenn ihr da was mit anfangen könnt, dann vielleicht.
Ich musste lange jetzt nachdenken und hab's, ja, Paper Tigers. Es gab wohl 2020 noch einen Film, der hieß nur Paper Tiger und nicht verwechseln.
Das ist richtig.
Hab das jetzt gerade nebenbei gegoogelt, sehe jetzt das Filmposter und kann mich dran erinnern, da glaube ich mal einen Trailer gesehen zu haben vor Ewigkeiten. Da hat es jetzt so ein bisschen geklingelt. Bin gleichzeitig auch auf Rotten Tomatoes gelandet und jetzt irritiert mich das IMDb-Score von 6, was war's?
3? Ja, weil Rotten ist extrem gut, ne?
Rotten Tomatoes, 98% ja. Kritiker-Score und 93% ja. auch Audience-Score. Ja. Irgendwas hast du falsch gemacht, Alex, anscheinend.
Ja, und die 4000 Leute, die beim IMDb auf 6,3 gewotet haben, meinst du?
Ja, unter anderem.
Genau das. Nee, macht euch selber da euer Bild. Der Trailer hilft an der Stelle, glaube ich, tatsächlich. Wie gesagt, wer so ein bisschen auf Kung-Fu-Spaß steht, ja, bei allen anderen würde ich sagen, nee.
Okay, heißt aber auch, dass der Alex seine Top 10 der besten Kampf-Kurios quasi schon fix irgendwo niedergeschrieben hat. Wäre auch mal interessant, das mal zu erfahren.
Ich kann es gerne mal irgendwann auf die Top 3 runterbrechen, falls da Interesse besteht.
Okay.
Dann reden wir nämlich nicht 2 Stunden.
Duly noted.
So, zum Thema 2 Stunden reden. Hau mal noch schnell ein paar Releases raus.
Ha, du feuerst wieder durch die Sendung, das ist unglaublich. Also, nachdem wir alle erholt haben mit unserer auch wieder sehr langen Review-Runde in dieser Folge, die fast schon ein bisschen das Ruckzuck verlieren, was anteilsmäßig
ist. Ja, müssen wir noch mal ja, dran feilen vielleicht.
Müssen wir noch dran feilen. Gucken wir uns noch kurz die Kino-Releases an, beziehungsweise auch Streaming-Releases. Seit gestern, beziehungsweise ab heute dann, glaube ich, so richtig im Kino, Doctor Strange in the Multiverse
of Madness.
Benedict Cumberbatch ist wieder als, ja, was ist er eigentlich so richtig? Kann man ihn Magier nennen? Nee, was ist er denn so im Universum?
Wizard.
Wizard, okay, nennen wir einfach Wizard. Also großes Marvel-Action-Kino.
You're embarrassing me in front of the Wizard.
Okay. Ab dem 5.5., also auch heute dann ganz offiziell ab heute im Kino, Memoria mit Tilda Swinton. Sehr abgefahrenes audiovisuelles Kunstprojekt. Mhm. Also seid gewarnt.
Von wem?
Wahrscheinlich nicht für jeden. Das kann sich jeder selbst raussuchen. Ich wage mir jetzt nicht diesen Namen auszusprechen. Ich kann ja aber sagen, von Regisseur Mark Lohr, heute nochmal verschoben oder re-release, ich weiß nicht, Hopfen, Malz und Blei, das war dieser bayerische Neo-Western, an dieser Stelle nochmal hier das nationale Kunstkino gefördert.
Ja, das ist ein Genre, das jetzt existiert.
letzte Woche aus Versehen schon erwähnt, auch ab heute erst auf Netflix, Clark mit Bill Skarsgård und The Pendeverett mit Mike Myers. Und ab 11.5. bei Disney Plus kommt The Quest ins Programm. Hast du davon schon mal was gehört, Alex?
Sollte ich?
Sah ultra interessant aus. Das ist quasi eine Reality-Show, in der man Kinder in ein Mittelalter-Setup schmeißt und gleichzeitig wird, während man die Kinder filmt, eine Serie draus. Es ist eine Mischung aus Reality, Takeshis Castle, im Mittelalter und gleichzeitig ist es wohl eine fiktional untermauerte Serie, so mit Story-Elementen.
Ich cue den Trailer hier für nach der Episode.
Mach das gerne mal. The Quest auf Disney Plus ab dem 11.5. sah unglaublich interessant aus. Ob es so dann zündet, weiß ich nicht, aber ihr habt sie als erstes gehört. Yes. Ab 12.5. kommt Firestarter in die Kinos mit Zac Efron, Remake, Stephen King. Für wen es was ist, gebt euch.
Ja, ich bin Stephen King-Fan, ne? Ich habe hier quasi 30 Bücher, die das belegen.
Okay, dann
aber der Trailer war,
Ja, drum, das wollte ich sagen, der Trailer war so, also, ja, weiß ich nicht. Was sagst du denn zu Senior Year? Kommt ab dem 13.5. auf Netflix.
Mit Senior Year, ja.
Was habe ich gesagt?
Senior?
Senior.
Senior. Senior, Senior, Senior.
Senior Year.
Ja, Rebel Wilson, ich muss gestehen, ich habe sie die ganze Zeit in den Trailer gesucht, tatsächlich.
Wahnsinn, oder?
Ist crazy. Ich erkenne sie nicht mehr einfach.
Sie ist vom Gesicht sieht sie komplett anders aus.
Ja,
sie
da definitiv.
Ich weiß gar nicht, was hat sie abgenommen? 30 Kilo?
Ich habe
was?
Keine Ahnung, aber sieht aus Wahnsinn. Wie jemand anders. Ist crazy. Ja. Ansonsten ist es ein Film, der für sie wie auf den Leib geschneidert ist.
Genau, also eine ulkige Komödie halt einfach.
Ja, auch irgendwie rom-comisch.
Ab dem 17.5., da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es irgendwo gelesen, konnte es jetzt aber nicht komplett verifizieren, soll vielleicht Diener des Volkes auf die Netflix-Plattform kommen, ist international teilweise schon, aber in Deutschland noch nicht. Also die Serie mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in der Hauptrolle. Also ich habe die Info irgendwo aus einer Quelle gezogen, weiß nicht, ob stimmt, auch für Deutschland ab 17.5. auf Netflix. Wenn nicht, auf Arte läuft die erste Staffel und ich glaube ab Ende Mai auch die zweite und die dritte. Also vielleicht gibt es sogar dann mehrere Optionen, diese Serie zu gucken.
Spannend.
Spannanenend, auf jeden Fall. Spannanenend, auch vielleicht die Fortsetzung einer der größten.
Der größte.
Ich wollte Film-Franchise sagen, aber ist es ja noch nicht.
Nee, ist einfach nur der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten.
Und damit sind wir in den Neuigkeiten und wir reden über Avatar. Avatar 2. Und nicht nur Avatar 2, Avatar hat jetzt einen Titel bekommen, Alex.
Ja.
Nenne ihn
wir
doch mal
ja
bitte.
Wir hatten ja, glaube ich, Aufbruch nach Pandora, ne? Oder? So war doch der Titel von der 1.
Ja, das war die 1.
Oder?
Ja, ne? ja.
Und jetzt haben wir The Way of Water.
Wow. Nice.
Cool.
Ja. Yeah.
Ja, das sind ja so die Infos, auf die keiner gewartet hat, ne? Wir wissen ja auch schon, dass offiziell im Vorprogramm von Strange, zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob das für den Rest der Welt auch gilt.
Das weiß ich auch nicht.
Der Trailer laufen wird für Avatar, oder der erste Teaser oder was auch immer sein wird.
Teaser-Trailer, glaube ich, und ich glaube, in einer Woche soll der Teaser-Trailer dann...
Einen Monat später, dachte ich.
Einen Monat?
Oder eine Woche.
Ich glaube, eine Woche,
weil das würde bedeuten, wir reden demnächst drüber.
Mhm. Über den ersten Teaser-Trailer von Avatar 2.
Genau, so, ja, also es wird jetzt langsam ernst. Das ist halt ein Ding. Die Zeichen verdichten sich, dass es vielleicht doch Ende diesen Jahres soweit sein könnte für Avatar 2.
Die Fortsetzung. 13 years in the making.
Genau. Und damit wir uns wieder erinnern können, warum wir da so lange darauf gewartet haben, ereilt uns auch die Info, dass Avatar, Aufbruch nach Pandora, a.k.a. Avatar 1, a.k.a. der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten, nochmal ins Kino kommt. Was verwunderlich ist, weil gefühlt den jeder ja zweimal im Kino gesehen haben muss.
Oder dreimal zu Hause gekauft hat.
Aber es gibt ja mittlerweile nach, du hast es ja richtig gesagt, 13 Jahren mittlerweile wahrscheinlich zwei Generationen, die hinzugekommen sind, die ihn noch vielleicht noch nicht gesehen haben. Von daher genug, ihn ins Kino zu bringen, nochmal, und zwar Remastered.
Nice.
Was auch immer das bedeutet, Ronny.
Naja, wahrscheinlich noch mehr 3D.
In 275 Frames pro Sekunde.
Wow. Man hat auch irgendwo gemungelt, dass der zweite Teil jetzt sogar ohne 3D-Brillen funktionieren soll.
Nein. Aber ich dachte, es ist Ultra High Frame Rate. 90 Frames, dachte ich, sind es mittlerweile, oder? Wo angekommen sind.
Weiß ich nicht. Ist es vielleicht auch Vertical Video? Ich lasse mich überraschen,
ich
wenn ich ihn irgendwo
nicht, aber
sehe.
Es muss auf jeden Fall, muss ich jetzt hier jedes Kino noch einen zusätzlichen Fluxkompensator aus der Zukunft anschaffen lassen.
Revolutionär.
So viel ich finde es lustig, weil wir mocken das die ganze Zeit. Wenn der erste Teaser kommt, klappt uns wahrscheinlich die Kinnlade runter. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, der Track Record von Mr. James Cameron ist ja jetzt nichts zum Belächeln, ne? Muss man ja einfach sagen. Der weiß ja, was er tut, ne? Aber diese Tatsache mit, es wird noch 3 Filme geben, noch 4, noch 5, noch 17 Filme. Und die sind irgendwie alle in sich geschlossen. Aber wir haben 13 Jahre jetzt einfach nichts mehr gesehen. Keine Ahnung.
Ist ja, halt, ich bin gespannt. Wir mocken es ja nicht nur, wir nehmen es ja tatsächlich regelmäßig hier in unseren Podcast. Also seit 3 Jahren, wo wir senden, sprechen wir jedes Mal eigentlich drüber. Naja, wo sprechen wir denn vielleicht nicht mehr drüber, Alex?
Naja doch, ich habe es extra hier reingenommen, damit ich wenigstens einmal noch darüber sprechen kann. Oh. Und so ein bisschen ein Follow-up auch zu dem Thema letzte Woche, dass Netflix ja diesen Aktieneinbruch hatte, weil weniger neue Subscriber reportet wurden. Also Verlust, Subscriber-Verlust, 200.000. Eigentlich ein Witz.
Mhm.
Netflix hat jetzt auch Space Force gecancelt.
Ah, Space Force!
Space Force! Gab es jetzt eine zweite Staffel? Ich habe beides gesehen. Ich fand beide Staffeln äußerst unterhaltsam, sehr, sehr kurzweilig, muss ich sagen. Gerade die zweite Staffel hat für mich super funktioniert, weil ich die Figuren kannte und lieb gewonnen hatte. Und fand die zweite richtig gut, habe mich dann auch tatsächlich so ein bisschen auf eine dritte Staffel gefreut, die es jetzt nicht mehr geben wird. Und das war halt einfach schade, aber so wie ich gehört habe, kam sie tatsächlich nicht gut an, weder was die Einschaltquote betrifft, noch bei den Kritikern. Wie gesagt, ich kann nur sagen, die Folgen gingen halt 30 Minuten und ließen sich halt einfach sehr, sehr schön, sehr angenehm weggucken. Es war vom Humor so irgendwie meine Baustelle. Und ich sah halt die Leute, die sie gecastet haben, tatsächlich auch gerne, inklusive Jimmy O. Yang zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, trotzdem.
Ich hebe meine Hand. Es könnte sein, dass ich ein Teil des Problems bin, denn ich hatte es super lange auf meiner Watchlist und habe es bis heute tatsächlich nicht nachgeholt bekommen. Dieses Überangebot, Alex, was soll ich machen? Das hatte einfach keine so hohe Prio, aber ich...
Kannst du ja jetzt den 2 Staffeln Wikinger-Bestattung geben.
Ja, wahrscheinlich muss ich das tun. Schade. Ja, schade, wenn du es gut fandest, dann blöd. Bisschen wie halt mit I'm Not Okay With This, direkt nach der ersten Staffel abgeholzt. Ja. War ja auch ähnlich. Ja, und wenn es mal läuft bei Projekten, ist ja auch nicht immer gewiss, ob es dann tatsächlich halt rund läuft. Wir haben ja noch so einen Punkt, der heißt, die Regisseure springen gerade von diversen Filmprojekten ab. Was ist da los? Was ist da los?
Ich habe keine Ahnung, ne? Also zuerst kam ja die News, dass es bei Fast and Furious oder Fast 10
Fast X,
wie auch immer, dass der Justin Lin nicht mehr mitmacht. Und das ist halt ganz spannend, weil Justin Lin...
Der hat doch alles gemacht.
Hat er gefühlt alles gemacht. B, war er derjenige, der es, glaube ich, dann wirklich so zu diesem finalen Milliarden-Spielfilm gebracht hat. Zwar abstrus, aber der Erfolg gibt ihm ja da recht. Für mich ist Justin Lin halt the man, weil er, unpopuläre Meinung, Tokyo Drift gemacht hat. And I love my Tokyo Drift. jetzt ist er raus, aber ich hatte gleichzeitig, und das war die News, die mich spannend fand, ich dachte mir, ich habe doch schon vor ein paar Tagen gesehen, dass die angefangen haben mit Drehen. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich dann weiter gegoogelt und dann kam auch direkt die News mit, jeden Tag, den sie keinen neuen Regisseur haben, kostet irgendwie Universal $1 Million. Und ich dachte, es macht irgendwie Sinn, wenn ihr eigentlich drehen solltet und nicht drehen könnt. Ist relativ schlüssig. Von daher, letzter Stand war, dass hier Louis Leterrier, ehemals Herr Hulk, Regisseur.
Welcher Hulk war das nochmal? Ich komme da durcheinander.
Der mit dem Norton Edward.
War das sein letzter Film? Nee.
Yes.
Okay.
Oder nee, also sorry, ach so, du meinst, ob das Letirias letzter Film war, das weiß ich nicht. Das müsste ich noch mal recherchieren.
Das ist ja ein bisschen, ja.
Und dann kam kurz danach die Info, dass John Watts nicht mehr Fantastic Four macht. Das war nicht ein bisschen schade. John Watts hat alle Spider-Man-Teile gemacht, also die neuen mit dem Tom Holland. Und die sind ja erfolgreich gewesen. Und ich dachte mir, der wäre vielleicht auch ein ganz guter Fit für Fantastic Four, wo ich durchaus Bock drauf hätte. Und ich fand den Ton, den er so bei den Spidey-Filmen hat, die würden sich da eignen. War aber wohl nicht wegen irgendwelchen potenziellen Creative Differences, wie es so schön heißt, die bei Justin Long wohl der Grund waren. Bei ihm war es so, er hat halt gesagt, ich habe jetzt 3 Filme Spider-Man gemacht, ne? Die letzten
Justin
10
Lin,
Jahre.
Oder?
Was habe ich gesagt?
Justin Long hast du, glaube ich, gesagt.
Ah, nee, das ist ein Schauspieler. Justin Lin, ja. Und bei John Watts war es halt so, ich habe 10 Jahre lang Spidey gemacht, ich brauche jetzt was anderes. Das ist zumindest die offizielle Aussage.
Okay.
Das heißt, Fantastic Four ist offensichtlich noch relativ weit weg an der Stelle.
Ja, Schade. Ich war jetzt bei Fantastic Four bei einem neuen Film gar nicht so komplett drin.
Nee, es gibt auch kaum Infos, es gibt auch kein Casting, nichts. Aber Fantastic Four ist halt, bietet halt super viel Potenzial, finde ich.
Aber Regisseur springt ab, gerade wie bei John Watts. Ja, hier kreative Differenzen. Oder wir haben es ja auch bei Star Wars Rogue Squadron. Da läuft es ja auch gerade irgendwie nebulös mit der Patty Jenkins. Aber dass man anfängt zu drehen und dann geht, das ist natürlich hart. Das ist hart. Da muss ja irgendwas schon, weiß ich nicht. Was familiäres vielleicht? Irgendwas Privates? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus.
Was wir jetzt aber schon wissen, nachdem wir letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen haben, ist, dass 3 Stunden Batman
nicht genug
sind. Ja. Robert Pattinson, Zoe Kravitz kommen alle wieder zurück. Es war ja CinemaCon die Tage und da wurde viel geheimer Footage gezeigt von vielen Filmen, aber es wurde auch bekannt gegeben, The Batman 2 kommt. Sicher. Ja, ich sag mal, ja,
noch
okay.
Dunkler, noch länger.
Noch mehr Emo.
Noch mehr Mascara.
Noch mehr
richtig.
Patchouli. ich muss sagen, ja, okay, macht halt.
Kommt denn Matt Reeves zurück? Hat man das schon gesagt?
Ja.
Das hatte ich gar nicht
mehr. Soweit ich weiß, ja.
Okay, also fast
alle.
kompletter Cast.
Genau, Regisseur kommt zurück, Originalcast. Wir haben ja, in der Zwischenzeit haben wir ja dann auch eine Penguin-Serie, die das überbrückt vielleicht.
Ja, die steht ja auch noch im Raum. Ja, wer hat das kaum gesehen?
Senor, see.
Ja, bin gespannt. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit, lass es vielleicht 2 oder 3 Jahre sein, auch über den zweiten Teil reden.
Ja, naheliegend.
Schick doch an Warner mal den Link zu unserer letzten Folge. Vielleicht nehmen sie sich da 1, 2 Notizen mit und dann...
Weißt du, was auch naheliegend ist?
Was?
Der 20. Mai.
Oh. Und damit kommen wir zu den Trailern. Wow. Wir haben in der letzten Folge schon hart dran gearbeitet an unserer Überleitung. Ich meine, mit deinem Osterdingens, du hast ja einen ganzen Story-Arc gebaut, um über die Rubriken zu springen. Und jetzt
richtig.
Kommst du mit dem Release-Datum von Chippendale. Also Chip und Chap, die Ritter des Rechts.
Yeah, buddy.
Zu Deutsch, damit jetzt wirklich alle abgeholt werden.
Wir haben schon mal über den Trailer gesprochen.
Wir haben über einen Trailer gesprochen.
Wir haben über einen Trailer gesprochen. Und da waren wir skeptisch, ne? Beide.
Also, ich fasse den immer noch zusammen, das ist all over the place, ich weiß nicht, was das war.
Genau, aber wir fanden ja das Cast-Prinzip ja cool, ich stehe auf Mulaney als auch Sandberg, mega gecastet dafür, jetzt kam dieser neue Trailer nochmal und es ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen, weil der hat mich gebockt wie Sau.
Krass,
oder? Ich fand den richtig dolle gut. Jetzt kam auch endlich raus, wie dieser visuelle Stil zusammenkommt. Ich fand die Tatsache, dass die diese fucking Disney-Lizenz haben, ermöglicht denen so abgefahrenen Kram zu machen.
Sich richtig heftig.
Das ist so cool, dass die da innerhalb dieser ganzen Disney-Charaktere, die scheinbar in der Welt halt irgendwie beheimatet sind, dass die scheinbar irgendwie umgebracht werden und sie eigentlich den Mord aufklären sollen. Du hast also dieses Murder-Mystery, da bin ich eh all in.
Ja,
und das halt gepaart mit Chip und Chap und den Stimmen von Mulaney und Sandberg ist einfach, dass ich sage, yes, jetzt habt ihr mich gehookt, jetzt kann ich es nicht mehr erwarten, bis der am 20. Mai verfügbar ist.
Also ich musste auch jetzt unbedingt über diesen Trailer nochmal reden, weil wie gesagt, der erste, ich wusste nicht, wohin es geht. Wir haben gesagt, eigentlich Akiva Schäfer, der ja Never Stopping gemacht hat, zuletzt als Regisseur, der wird das schon irgendwie gedeichselt bekommen, weil der Trailer war richtig, what the
fuck. Der Trailer war nicht gut.
Ja, und das ist jetzt aber richtig, wo ich auch sage, jetzt weiß ich, worum es geht. Jetzt hat das Ding irgendwie Hand und Fuß und das kann jetzt mit dieser Basis, die ich im Trailer erahnen kann, richtig, richtig, richtig gut werden.
Und wir sind halt auch einfach 100% die Zielgruppe. Ne? Die das damals im Fernsehen gesehen haben, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, für die sind jetzt halt ja 20, 25 Jahre älter und für genau die ist dieser Film gemacht und dieser Humor zugeschnitten, nämlich für uns.
Ja,
ich weiß mich angesprochen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Chip und Chap sein muss. Ich hatte so ein bisschen Erinnerung an Zoomania zum Beispiel. Das war ja auch so eine Detektivgeschichte in eigentlich so einem poppigem Setting. Aber das jetzt mit Chip und Chap kombiniert und wie gesagt mit diesem kompletten Disney-Lizenzkatalog.
Aber das meine ich halt, ne? Es ist ja nicht mehr Chip und Chap. Es ist ja nicht mehr für Kinder. Es ist ja eher an Erwachsene gerichtet. Schon, ja. Oder? Der Humor ist ja auch raunchy. Ich meine, die Tatsache mit dem Anfang direkt, ne? Nicht die Chippendales, die anderen.
Ja.
Ne? Das versteht kein Siebenjähriger.
Oder ihre Original-Serienstimmen, wo sie sich drüber lustig machen.
Mega, ja.
Das ist wirklich gut. Und vor allem das Outro, wo sie halt Jinx-mäßig zur gleichen Zeit das Gleiche sagen, musste ich auch nochmal sehr lachen zum Schluss.
Ich gespannt. Ich freue mich.
20. Mai, Disney Plus, also wirklich nicht mehr lange, roundabout 2 Wochen mit allem drum und dran. Hab Bock, hab jetzt auch richtig Bock auf diesen, nach diesem Trailer.
Herrlich, freue mich drauf, drüber zu sprechen mit dir.
Wunderbar. Wo wir noch ein bisschen länger drauf warten müssen, und zwar bis zum 22. September, ist noch ein bisschen hin, ist Don't Worry Darling, ein neuer Film mit Florence Pugh.
Achtung. Ja, von und mit
Pugh, 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 Pugh.
Olivia Wilde.
Von und mit Olivia Wilde. Das heißt quasi nach Booksmart legt sie hier, was eigentlich nach? Ist es auch so eine kleine Coming-of-Age-Geschichte?
Ein Film und ein Mann. Denn Harry Styles spielt auch mit und die beiden sind seit der Dreharbeiten, soweit ich weiß, a Pärsche.
Wow, Gossip. Siehst du, so tief war ich gar nicht drin in der Materie.
Ja, Mann. Hat halt den Sudeikis gegen ein 20 Jahre jüngeres Modell getauscht.
Ah, direkt vom Set gehangelt. Naja, okay. Aber ja, um was geht's? Also Florence Pugh oder komplette Cast in einem 50er-Jahres-Setting?
Ja.
Bis die zur damaligen Zeit normalen Hausfrauen ihr eigenes Handeln hinterfragen oder ihre eigene Position in der Gesellschaft und irgendwas scheint krumm zu sein mit den Männern.
Es gibt ja scheinbar die Männer fahren auf Arbeit. Es hatte so ein bisschen den Flair der Männer, die irgendwie für die NASA arbeiten und in so einem Vorort wohnen, ne? Und die Männer fahren jeden Tag auf Arbeit. Keiner weiß, was sie machen, wo dürfen nicht darüber sprechen.
Ein bisschen war es Edward mit den Scherenhänden. Gleiche Häuser, alle sagen zur gleichen Zeit. Tschüssi.
So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Trailer, weil der macht relativ viel richtig aus meiner Sicht. Erstmal das Cast, weil die streuen dann irgendwann noch so eine Gemma Chan ein, die wir jetzt hier von The Eternals kannten und vor allem einen Chris Pine, der da scheinbar das Brain ist hinter der ganzen Operation.
Viele sagen ihm danach, kein guter Schauspieler zu sein, aber ich glaube, er muss einfach viel mehr fiese Rollen spielen. Ja, das steht ihm gut.
Ja, fand ich auch richtig gut. So, dann wird irgendwann noch so ein minimal übernatürlicher Twist eingestreut.
Ja.
Dann hast du aber dieses paranoide, fast schon Pielsche, was in dem Trailer mitschwingt.
Du hast viele Referenzen, finde ich, drin.
Ja, viele Referenzen. Woran ich mich am Ende ein bisschen erinnert fühlte, war entweder Welt am Draht ein bisschen.
Du meinst 13th Floor.
Oder 13th Floor für die Roland Emmerich-Fans unter uns. Oder auch eben Westworld. Und ich hoffe, dass
sagen. Westworld wollte ich halt genau auch noch sagen. Sehr gut.
Ich hoffe, dass es aber nicht das ist. Ich hoffe, es ist mehr, Kinder. Jetzt lasst mich ja nicht hängen.
Ich weiß tatsächlich nicht. Ich hatte auch ein bisschen gedacht, war ja noch nicht so lange her, an Antebellum. Da weiß ich nicht. Hast du den gesehen?
Die habe ich nicht gesehen, nee.
Antebellum hat mich da ein bisschen dran erinnert, auch, aber leider ein bisschen verstolpert mit der Auflösung, wo ich dachte,
Und das kann ich dem Film ja auch unterstellen. Also es wird schon gezeigt, dass es ein bisschen erotik-thrillerig wird auch, ne? Also sind viele intime, klein-klein Szenen dabei und gleichzeitig wird der Trailer dann aber auch immer mal wieder sehr, sehr, sehr groß, finde ich.
Definitiv. In der Wüste da mit den Autos.
Ja, mit den Autos und dann dieses Set am Ende auch.
Ja.
Ich weiß es noch nicht genau. Ich kann es noch nicht genau einordnen. Ich würde mir aber halt eben wünschen, dass mal wieder tatsächlich der Plot mich dann doch wowt und es nicht so ein...
Da haben wir es wieder.
Ja, nicht, dass die Auflösung so ein, wir finden das gerade richtig geil, wie wir dies geschrieben haben und es ist so ein, das habe ich, I called it an hour ago, so nach dem Motto, weißt du?
Du kannst nicht alle 5 Jahre ein Cabin in the Woods haben, Alex.
Das ist richtig. Das war doch mein Wow.
Ja, habe ich getroffen.
Das halt immer noch nach, finde ich, ja.
Ja, es hängt immer noch nach, tatsächlich.
Ja. Dürfen wir nicht drüber reden.
Just ja, ich bin gespannt. Das ist sogar schon der deutsche Release-Termin, 22. September. Rede ich einfach weiter. Und damit sind wir schon durch bei den Trailern. Diesmal nur 2 dabei, aber hey, klasse statt Masse. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Sendung, lieber Alex. Es tut mir ein bisschen leid, denn das heißt, wir hören uns jetzt eine Woche nicht.
Das stimmt, aber...
Okay, die war ein bisschen zu kurz jetzt, die Überleitung. Dann machst du es ein bisschen einfach.
Jawohl.
Okay, aber du hast
ihr recht. Könnt ja trotzdem mit uns im Kontakt bleiben, in Kontakt treten, alles
ihr könnt trotzdem noch Teil unseres Podcasts-Lebens sein, und zwar über Social Media, Instagram, Twitter und oder Facebook könnt ihr uns folgen und liken, Abos da lassen, kommentieren, was das Zeug hält. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Oh la la. Senior hier.
Mon Dieu.
Mon Dieu, genau. Wir sind multisprachig, also schreibt uns gerne an. Ansonsten Spotify hier per App bewerten, iTunes gerne noch einen Spruch da lassen, 5 Sterne, alles davon. Wir freuen uns gerne und lesen das in unserer Urlaubswoche. Alles durch, ansonsten sind wir in 2 Wochen wieder da.
Genau, mit einem Avatar 2 Teaser, Fragezeichen. Es bleibt spannend, findet es raus in 2 Wochen. Von daher sage ich, ja, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und
bis bald. Danke auch, Alex. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.